Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Ja, Bernd kommt frisch vom Handelsblatt Bankentag. Er erzählt uns mal von der Stimmung und den Großthemen, die er auf der Veranstaltung aufgeschnappt hat, auch ein wenig hinter den Kulissen. Wir sprechen nochmal über das Altersvorsorgedepot. Jeder Kunde braucht das. Das haben wir gehört, wird die Maxime sein bei einer großen deutschen Bank, mit der man in die Fläche rausgeht. Wir fragen aber auch, wie groß ist der Markt für das Standardprodukt eigentlich wirklich? Denn über das reden wir die ganze Zeit, da sickern immer neue Konditionen durch. Aber kann es sein, dass der Markt für das Nicht-Standardprodukt deutlich größer ist? Wir sprechen auch über die neue Zweiteilung der Landesbanken nach den Halbjahreszahlen in gute und schlechte. Wir sprechen über den Zinsanstieg, Bundrendite auf 15-Jahres-Hoch, gut für wen, schlecht für wen. Und da gibt es einen kleinen Move von Trade Republic in Spanien, der unserer Meinung nach definitiv einen näheren Blick lohnt. Viel Spaß. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian, herzlich willkommen ebenfalls.
Ja, du weißt ja, so eine Bürogemeinschaft, da ist man irgendwann wie ein altes Ehepaar und wir sehen uns ja im Moment nicht nur tagsüber im Büro, sondern auch auf den vielen Sommerabendempfängen, die im Moment stattfinden. Aber jetzt waren wir mal 2 Tage getrennt, weil du auf dem Handelsblatt Bankengipfel warst. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer würde da mal interessieren, genauso wie es mich im Übrigen interessiert, weil du frisch daherkommst. Wie war denn so die Stimmung? Sind die Banken wieder optimistischer durch die Konjunktur geworden? Macht man sich Sorgen wegen Zinsen, Geopolitik? Gib uns mal eine Zusammenfassung.
Ach, ich hab die Stimmung so als differenziert empfunden. Also was zum Beispiel die Bemühungen der Bundesregierung angeht um Entlastungen und Konjunkturstimulanz, gingen die Meinungen auch auseinander, beziehungsweise für die Cornelius Riese und Christian Sewing von der EZB-Bank und Deutsche Bank war das Glas halb leer. Die haben halt die Meinung vertreten, das kann ja erst der Anfang sein. Während Franz von Metzler von
Glas halb leer. Ich dachte, es ist halb voll. Wir sind alle leer, aber sie
meinen. Nein, das ist, sie sagten, es sind gute Maßnahmen, aber es reicht natürlich noch nicht. Das kann nur der Anfang sein, das Ende vom Anfang und da muss noch viel mehr kommen. Während Franz von Metzler eher argumentiert hat, man sollte jetzt mal auch mal würdigen, dass überhaupt was passiert. Und für den war halt das Glas halb voll.
Franz von Metzler, ja. Und sag mal, Mensch, Altersvorsorgereform, man geht vieles an. Kann man froh sein, dass überhaupt was passiert und es nicht völlig zerredet wird.
Ja, aber gut. Aber wenn man Christian Sewing ist und Bankenpräsident ist, hat man vielleicht auch noch ein bisschen die Verbandsagenda auf dem Schirm. Ja. Und da kommt es natürlich selten vor, dass Verbände zufrieden sind, sondern meistens noch ein paar Sachen auf ihrem Wunschzettel haben. Ansonsten, ja, hat ING-Chef Steven Reichsweg hat ja gesagt, das Girokonto in Deutschland bleibt kostenlos. Das war, finde ich, eine Nachricht, die wir auch gewürdigt haben. Und dann war auch sehr interessant der Auftritt von Bettina Orlopp, die vom Kollegen Andreas Kröner sehr gut, wie ich finde, interviewt wurde, aber leider natürlich nicht viel zu bieten hatte, weil ihre Position natürlich auch sehr undankbar war. Also sie hat anerkannt, dass UniCredit eigentlich gewonnen hat, also Kontrollmehrheit auf der HV haben wird. Und es war natürlich schon mal ein bisschen anderer Zungenschlag als jetzt die letzten beiden Jahre, wo es immer stark gegen UniCredit gebürstet wurde. Und ein Beobachter sprach vom Gang nach Canossa. Mhm. Andererseits, wenn sie jetzt abgesagt hätte, wäre auch schlecht gewesen. Dann hätte es geheißen, sie drückt sich hier.
In der schwierigen Lage.
Ganz genau, ergreift die Flucht oder was weiß ich. Nee, das war aber schon interessant zuzusehen, auch wenn jetzt nachrichtlich dann nicht allzu viel hängen blieb.
Was wird denn im Off-the-Record-Bereich so beim Café zum Thema Commerzbank, UniCredit geplaudert?
Naja, also es ging natürlich auch um das Thema, warum Herr Aussell gesagt hat, er komme und dann komme er nicht. Mhm. Gab ja die Hoffnung, dass er einen Auftritt hat wie letztes Jahr, wo er nach Meinung aller Beobachter sehr gut gepunktet hat mit den Argumenten für eine Fusion, was natürlich auch wieder ein Kontrastprogramm war zum Auftritt von Bettina Orlopp dieses Jahr. Und die Meinung war auch, dass Herr Aussell auch nicht so viel Gründe hat zu kommen dieses Jahr, weil es läuft ja für ihn. Was soll er da noch sagen oder draufsetzen? Kann einfach in Mailand zuschauen, wie hier die Dinge laufen und seine Gespräche weiterführen. Ne?
Ich glaube, eins der jüngeren, größeren Makrothemen ist ja der Zinsanstieg, eigentlich in allen großen Industrieländern.
Der war auch Thema, ja.
15-Jahres-Hoch für die Bundesanleihen, also Schub gab es ja schon im Februar, ist aber dann wieder, hat sich ein bisschen beruhigt die Lage. Und jetzt stehen wir auf einem 15-Jahres-Hoch, 10-jährige Bundesanleihen, 3,4%. EZB wird möglicherweise am kurzen Ende auch nochmal anheben. Ja. Wie ist das rezipiert worden?
Das fand ich interessant, weil da Christian Sewing dann stark differenziert hat. Er sagte, argumentierte eher nach dem Motto, Leute, setzt mal in die langfristige Perspektive. Und in der Tat, ich meine, wir waren ja 1990 waren wir auch schon mal bei 11% bei der Rendite.
Und da wurden auch Häuser gebaut.
Ja, und klar, es ist ein 15-Jahres-Hoch, aber ich meine, es ist jetzt noch nicht auf dem Niveau, wo er jetzt alarmierend scheint. Und er hat das auch im anderen Zusammenhang mal fallen lassen, dass das eher, also deutlich gemacht, dass das für die Deutsche Bank eher ein Warnsignal ist, aber jetzt keine roten Lampen angehen. Das Problem ist natürlich, dass da für Deutschland wenig zu ändern ist. Ne? Ich meine, weil Deutschland hat nicht die hohe Staatsverschuldung wie andere, die haben halt die USA. Ja. Aber das Problem ist, wenn es da dann knallt, beziehungsweise einen Käuferstreik gibt, den ja auch deutsche Bankvorstände schon seit längerem befürchten, dann trifft es natürlich auch hier die, den Markt.
Ich kann sagen, die Zinskurve ist ja im Moment relativ flach. Ja? Also ein Jahr 2,9% beim Bund, 10 Jahre 3,3%. Selbst kurzfristig sind wir bei 2,4-2,5%, weil ja schon ein paar Zinsschritte wieder antizipiert werden am kurzen Ende. Flache Zinskurve ist ja jetzt nicht ganz so der Hit, aber das absolute Zinsniveau ist für die Banken natürlich auch wichtig. Und da ist ja immer meine Lieblingsstatistik zu schauen, wie hoch ist denn die effektive Verzinsung im Moment von Einlagen. Mhm. Also das Passivgeschäft, aus dem sehr viele passivlastige Banken hier ja auch schöpfen
können. Da hast du interessante Zahlen rausgesucht.
Frische Zahl jetzt im Juli. Ist die effektive Verzinsung von täglich fälligen Einlagen, und da reden wir ja über einen dicken vierstelligen Milliardenbetrag, wieder runtergegangen von 0,51 im Vormonat auf 0,5%. Und zum Vergleich im Februar waren es 0,45%. Also dieser ganze Kladderadatsch, Zinsanstieg, Einlagenschlacht, Chase-Markteintritt und was auch immer da passiert ist, hat also so in der Gesamtheit der Einlagen die Zinsen 0,05% gehoben. Und wenn natürlich die EZB jetzt auf 2,5 gehen sollte, und klar, das ist ein Durchschnittswert. Wenn man links die Hand in kochendes Wasser hält und rechts in kaltes, dann fühlt sie es nicht angenehm an. Aber ich glaube, da ist immer noch sehr, sehr viel zu verdienen, insbesondere für Banken, die dieses Passivgeschäft können. Und das dürfte sich kurzfristig, glaube ich, ganz positiv auswirken auf die Banken. Und was dieser Zinsanstieg dann jetzt für Baufi, für alles, was das langfristig bedeutet, ob es vielleicht in der Konjunktur und bei der Kreditnachfrage Schwierigkeiten macht, weiß ich nicht, schwierig zu prognostizieren, aber als Datenpunkt war diesmal ganz spannend.
Ja, man kann natürlich am Einlagenzins noch was reinholen dann, ne, wenn die Zinsen steigen. Anderes Thema auf dem Bankengipfel war natürlich auch das Altersvorsorgedepot. Ne? Und da war man dann auch erstaunt, wer so alles sich mit dem Angebot, also mit dem Gedanken trägt, dann Standardprodukt anzubieten.
Ja. Ne? Also lustigerweise deckt sich das ja dann auch, was wir vergangene Woche schon diskutiert haben, es ist ein Riesenthema. Es gab einen Empfang in dieser Woche, Namen spielen mal keine Rolle, wo mir aber ein prominenter Mitarbeiter in der hohen Führungsebene vom Retail-Geschäft gesagt hat, also meine Haltung ist, jeder Kunde braucht das. Das sage ich meinen Leuten da draußen, jeder wird das brauchen. Ich glaube, das unterstreicht nochmal, das ist eine relativ große Bank, dass da draußen das Rennen läuft. Das müssen wir jetzt nicht tausendmal wiederholen, aber ganz frisch kam auch Quirion gerade. Das ist von der Quirin Privatbank mit der Ankündigung, also wir machen auch ein Standardprodukt, so ist auch erstmal gebührenfrei auf Vertragsebene, mal für 1, 2, 3 Jahre, und wir arbeiten da mit Vanguard ETFs 0,07, 0,08%. Also da halbiert man jetzt schon mal fürs Erste auch das, was Scalable schon gesagt hat auf Produktebene. Es gibt aber einen Gedanken, den wir hatten ja auch über die DK-Konditionen im Standardprodukt exklusiv berichtet. Da haben wir ja auch spitz bekommen, dass da mutmaßlich eben im Aktien- und Anleihenbereich mit Produktkosten von 0,1% gearbeitet werden soll. Muss man sich mal vorstellen. Für eine DK, die ja man ja eigentlich im Vorbereich, ich will es nicht sagen, für eine Apotheke hält, aber die da am anderen Ende der Skala üblicherweise im Publikumsfondsgeschäft als in dem ETF-Welt ist, die sie ja auch hat. Nein, ich glaube, das Spannende ist, Wir haben auch da die Zahlen fürs Standardprodukt vorliegen. Von der Union sind sie über das Standardprodukt durchgesickert, 0,65. Die Zahl soll auch stimmen.
Sehr viel, und ne?
Scalable, 0,15 möglicherweise. Quirion sagt für einen Anfang, erstmal so geht es so in Richtung knapp unter 0,1 bis kostenlos und definitiv deutlich unter 0,5 langfristig. So. Wir reden die ganze Zeit über das Standardprodukt, aber das Standardprodukt wird ja nicht der Gesamtmarkt sein, sondern der Kostendeckel greift ja nur fürs Standardprodukt. Und ich bin relativ sicher, der größere Teil dieses Marktes wird nicht das Standardprodukt sein, sondern das wird ein Produkt sein, in dem ich nicht mit einem Kostendeckel arbeite, in dem ich was reinmontieren kann. Wie viel größer der ist, weiß ich nicht. Ich bin aber relativ sicher, in der Fläche, in der Beratung, bei Sparkassen, bei Genossenschaftsbanken und auch bei den, DVAGs dieser Welt und anderen Struktur- oder strukturähnlichen Vertrieben, die eine riesen Marktmacht haben und beraten und in der Fläche sind, da werde ich aber nicht nach einer zweistündigen Beratung, wie es läuft, das Standardprodukt bekommen, sondern natürlich ein anderes. So, und da hören wir relativ wenig von im Moment. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das aufteilen wird. Und ich spüre auch eine sehr große Unsicherheit, wie groß denn eigentlich da das Standardprodukt und die Zielgruppe ist und wie groß die andere sein wird. Und das wird spannend herauszufinden, weil ich traue mir da keine Prognose zu.
Also mir leuchtet das Kalkül
außer,
ein.
Außer, dass das Standardprodukt, glaube ich, das kleinere Produkt letztendlich sein wird als andere Produkte.
Aber mir leuchtet das Kalkül ein, dass die Anbieter sagen, wir machen ein Standardprodukt, machen wir günstig und subventionieren das auf Jahre hinaus, bis wir da mal auf ein Break-Even kommen und nehmen das als Einstiegshürde, um die anderen Produkte an Mann zu bringen. Aber ich verstehe nicht so richtig, welchen Anreiz die Anleger haben, die Kunden haben, dann vom Standardprodukt abzuweichen. Ne? Gerade wenn sie jetzt auch mit dem Boom des ETF-Markts so dran gewöhnt worden sind, auch auf die Kosten zu gucken. Also halte ich für eine gewagte Wette.
Ja. Die Ecke, die man sich in dem Zusammenhang auch anschauen muss, meiner Meinung nach, das ist das Thema betriebliche Altersvorsorge und das Obligatorium, was diskutiert wird im Moment. Rückt ein bisschen in den Hintergrund, weil es ja noch Überlegungen sind. Also ganz anders als das Altersvorsorgedepot, aber im Gespräch ist ja, dass die betriebliche Altersvorsorge möglicherweise nicht nur Opt-out, sondern auch obligatorisch werden soll. Und da reden wir über einen Markt von roundabout 15, 16, 17 Millionen Leuten, die wir da reinnehmen. Und wir wissen alle, betriebliche Altersvorsorge, es macht sehr viel mehr Spaß als Geschäft für die Anbieter, als das perspektivisch für weite Teile des Altersvorsorgedepots sein wird. Und da kann man auch mal ähnlich wie beim Altersvorsorgedepot ganz grobe Überschläge machen. Wir kommen am Ende auf eine Abdeckung von 90% übers Obligatorium. 3-6% bleiben unter Umständen als Marge hängen von dem Produkt mit allen Kosten von Anfang an. So, dann habe ich roundabout 13 Millionen neue Verträge, die Leute bekommen. Und da gibt es ein Profitpool zu verteilen. Letztendlich, je nachdem, wo ich jetzt ansetze, bleiben 3%, bleiben 5% hängen. Von locker aber mal 1-2 Milliarden per annum. Und ja, das macht richtig Spaß. Einfach mal unter modellhaften Annahmen. Man generiert 2.500 Euro vielleicht pro Vertrag. Und das ist ein ziemlich dickes Ding und möglicherweise das sehr viel profitablere Ding für die Anbieter als das Altersvorsorgedepot. Also da lege ich mich fest. Wenn das fliegt, da verdient man damit aber sehr viel mehr als mit dem Altersvorsorgedepot, mindestens auf mittlere Sicht. Und ist dann auch eine Ecke, die man beobachten kann, weil viele Leute denken sich vielleicht, naja, wenn ich betriebliche Altersvorsorge neu mache oder obligatorisch habe, bin ich vielleicht mit dem Altersvorsorgedepot anders. Also ich glaube, es sind schon zwei Dinge, die möglicherweise auch in einer Art Konkurrenz laufen könnten. Ne?
Mhm. Aber es ist interessant, dass immer noch nicht feststeht, wer die Volumina verwaltet, ne, beim Altersvorsorgedepot. Also muss man mal gucken, ob da Berlin noch die Frist schafft.
Ja. Ne? Und ich gehe doch sogar noch darüber hinaus, das überhaupt anzubieten, die Verwaltung hinzukriegen, ist die eine Sache. Aber die Steueradministration, den Service anzubieten, dass der Staat da ein Produkt macht, die Rückfragen zu beantworten, also all das, was auch die privaten Anbieter haben, kommt ja dann eigentlich auch auf den Staat vor.
Ja.
Und bedarf, glaube ich, einer gewissen Vorbereitung. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass genau diese Vorbereitungsarbeiten schon auf Hochtouren laufen. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, Sie können das noch bis Jahresende beantragen, dann kriegen Sie noch die Förderung. Aber im privaten Bereich wird das Rennen dann schon am 1. Januar losgehen. Ist dann vielleicht könnte ein kleiner kompetitiver Vorteil sein, aber vielleicht straft der Staat uns da ja Lügen. Ne?
Ja, man muss hoffen, dass das da richtig überblickt wird, was das mit sich bringt und man sich da nicht blamiert.
Ja. Ja. Letzter Gedanke dazu, den ich auch häufiger höre, dieses Rennen fußt eben nicht nur vielleicht sogar auch zu einem sehr geringen Teil auf den Verdienstmöglichkeiten mit dem Produkt, weil es erst nach 10, 12, 13, 14, 15 Jahren Spaß macht, wenn die Volumina reinkommen. Ich habe jetzt schon häufig das Argument gehört, dass was das Girokonto für die Bankverbindung wird und dass ich eine große Chance habe, die Hausfinanzierung auch hinterher zu bekommen, weil es der Anker ist, könnte natürlich im Wertpapierbereich auch das AV-Depot sein. Das heißt, also baue ich ein Ankerprodukt mit Wertpapieren ein, kann ich überbezahlen, habe ich schon die Verbindung, mache ich vielleicht Folgegeschäft oder sonst was. Das ist dann, glaube ich, auch die betriebswirtschaftliche Argumentation, warum man die Verluste nimmt, die ersten Jahre draufzahlt. Ob es dann allerdings so kommt, ich dann sage, Mensch, ich bin schon da, weiß ich nicht. Aber das ist, glaube ich, zumindest die ideelle Argumentation.
Man bräuchte mal jemanden, der einem die Kalkulation darlegt, ne?
Ja. Gut, aber ich glaube, Altersvorsorgedepot haben wir jetzt auch lustigerweise mehrere Monate vor dem Start hinreichend diskutiert.
Tun wir vielleicht auch nochmal in Zukunft, ne?
Genau, aber wenn es ein großes Ding da draußen ist für die Anbieter, für die Akteure, natürlich auch für Kundinnen und Kunden, müssten wir halt drüber reden. Dann lass uns das Feld mal verlassen und ich glaube, wir können mal einen kleinen Abbinder machen und uns auf ein Feld begeben, bei dem du deutlich mehr Kompetenz hast als ich. Das Reich der Landesbanken, da liegen jetzt mittlerweile alle Zahlen vor. Die Helaba ist auch um die Ecke gekommen und wenn ich deine Artikel richtig gelesen habe und unseren Büro-Smalltalk richtig verstehe, dann haben wir da ein Zwei-Gruppen-Bild. The good and the bad. Richtig verstanden oder überschätzt?
Ja, nee, doch. Also eine gewisse Polarisierung hat sich jetzt gezeigt, weil gewöhnlich werden die vier Landesbanken ja alle mehr oder weniger als eine Einheit mit ähnlicher Ausrichtung und in der Folge auch ähnlichen Ergebnissen wahrgenommen. Aber was ich sehr interessant fand, war, dass jetzt im ersten Halbjahr diesen Jahres, und das ist ja auch schon 4 Jahre nach der Zinswende, sich dann immer noch Folgen zeigen in den Immobilienportfolios. Und das war halt in diesem Halbjahr sehr markant, dass die Helaba da ein negativer Ausreißer war, während hingegen LBBW und Bayern LB ziemlich gut dastehen und Nord LB auch nicht so gut, aber bei der Helaba ist schon aufgefallen. Da fragt man sich natürlich, woran liegt es eigentlich?
Ja.
Und meine These ist, wenn man da sich das mal genau anguckt, ist es einerseits die Frage, wo sind die Forderungen? Also Helaba hat einen sehr großen Anteil, knapp ein Viertel des Portfolios von gut 30 Milliarden liegen da in den USA. Mhm. Und davon dann wieder 40% im Bürosegment, was nicht immer so gut lief zuletzt, vor allem in den USA nicht. Und eben, sie hatten stark Standbeine in der Projektentwicklung, auch über ihre Tochter OFB-Projektentwicklung. Das ist der eine Grund. Und zum anderen sind auch die Risiken offensichtlich auch ein bisschen offensiver eingegangen worden, dass man da ein bisschen mehr Gas gegeben hat. 17% aller Immobilienforderungen sind in den Auswahlklassen 16 bis 24, also den schlechtesten, die einem Fitch-Rating von B+ oder schlechter entsprechen. Das ist natürlich klar, dass dann eher reinregnet. Tatsache ist, dass da jetzt nochmal im ersten Halbjahr Risikovorsorge vervierfacht wurde und bei den anderen Banken eben nicht. Ne? Und LBBW, die hat halt ihr Projektentwicklungsportfolio um ein Drittel reduziert, hat noch einen Portfolioanteil von 6%. Da kann man das natürlich besser wegstecken, wenn man dann
Wie wichtig ist es, überhaupt einen Retail-Arm zu haben? Wir haben einige Landesbanken, die Akteure haben, DKB, die Helaba hat ja wenigstens noch die
Frankfurter
Sparkasse und die LBBW und die BW Bank.
Ich würde wetten, dass sie alle sehr froh sind. Also vor allem die Helaba, wo die Fraspa und das Retail-Segment eigentlich das Konzernergebnis ziehen. Und bei der Bayern LB hat es ja auch einen bedeutenden Anteil. Und Nord LB ist vielleicht nochmal ein Sonderfall. Die haben ja die Braunschweigische Landessparkasse und die war jetzt zuletzt eigentlich unverdient immer so ein bisschen scheel angeguckt worden, weil sie sich ja dann im Sektorvergleich mit der Volksbank Bravo EG vergleichen lassen musste, die jahrelang bombig lief, wo dann auch viele Stimmen sich gemeldet haben und gesagt haben, ja guck mal, Bravo Volksbank EG, die wachsen wie Bolle und können's und ihr nicht. Und das hat sich jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen relativiert, das Bild. Und bei der Nord-RB ist es in Hannover ist der Anteil nicht so stark, aber grundsätzlich ist es ein absolut stabilisierender Faktor, gerade jetzt in Zeiten, wo die Immobilienergebnisse ein bisschen verrückt spielen. Also Nord-RB hat ja letztes Jahr noch aufgelöst, Risikovorsorge, jetzt wieder zugepackt. Also es ist ein schwer visibles Umfeld, scheint das zu sein, mit der Immobilienrisikovorsorge da zu hantieren, beziehungsweise mit den entsprechenden Pauschalvorsorge namens Post-Model Adjustment oder Management Adjustments, wo man das ein bisschen glätten kann oder versucht zu antizipieren.
Ja. Wir müssen zwar hier bei uns mal im Büro eine Glocke installieren und immer bei der Podcastaufnahme, wenn einer das Gefühl hat, das, was er jetzt erzählt, das höre ich aber schon zum dritten Mal, darf der andere, glaube ich, mal kurz eine Glocke läuten und schuld dem anderen dann ein Getränk
oder Kaffee. Ist das jetzt eine Brücke zu dem, was du jetzt sagen willst?
Absolut. Gut anmoderiert, um mich zu entschulden und enthaften dafür. Nein. Roter Faden unseres Podcasts und von ganz vielen Gästen und auch von unserem Analysten Hermann Kohlhaus ist ja auch, dass genau diese Immobilienthemen sehr, sehr zäh erst in die Bilanzen reinsickern. Dass das nach Zinswenden und nach Ereignissen zum Teil Jahre dauert. Und ich glaube, im Raum steht da auch wirklich 2029, 2030, zum Teil ja auch, weil die Bewertungen einfach sehr träge angepasst werden an die Marktsituation und sich das Ganze eher träge angeschaut wird und nicht alle drei Monate neu bewertet werden muss. Und insofern lege ich mich fest, das Thema wird doch mit diesem Halbjahr nicht beendet sein, sondern diese Immobilienprobleme, da hören wir noch 3-4 Jahre von. Ja. Übrigens auch bei den Verbünden, bin ich mir auch relativ
sicher. Können wir jetzt schon mal im Vorhinein um Verständnis bitten bei den Hörern? Genau, bei den Genobanken ist ja auch so. 4 Jahre nach der Zinswende fallen da immer noch Banken der Sicherungseinrichtung zur Last. Ja. Und ist natürlich auch eine schwierige Situation, wenn man jetzt eine Landesbank ist mit 30 Milliarden Immobilienportfolio, ist diese Risiken eingegangen. Ich meine, da kommt man jetzt auch so schnell nicht raus oder runter. Man kann dann versuchen zu reduzieren, natürlich. Aber im Grunde ist das eine Sache, die Zeit dauert, ja.
Welche Landesbank hat dich in dieser Periode am meisten überrascht, positiv wie negativ?
Ich hätte das war die Hellerbar. Das war ein klarer Ausreißer. Ne?
Ja,
auch
wir müssen hier was
Bayern LB hat ja vorgelegt.
Im Bereich. Ja, genau.
Ja, aber eben wegen der Ausrichtung. Man hätte es vielleicht auch ein bisschen ahnen können, die OFB hatte schon 25 nicht ganz so gut abgeschnitten, aber dass man jetzt mit so einer, ist natürlich auch die Frage, wie nutzt man da Bewertungsbilanzierungsspielräume, aber also das war schon eine Überraschung. Man hat ja jetzt schon mehrere Ergebnispräsentationen erlebt, aber dass dann direkt am Anfang gesagt wird, hier Ergebnis liegt unter den Erwartungen und übrigens restrukturieren wir da und hier wollen wir auch die Kosten senken. Und muss man auch konzidieren, hat Konzernchef Thomas Groß gut gemacht, also nicht groß um Brei rumgeredet, sondern direkt die Ansage gemacht, was Sache ist. Macht die Zahlen nicht besser, aber trotzdem.
Okay, gut. Ich würde sagen, wir schaffen diese Glocken mal an, für jeden eine hier, für die Podcastaufnahme und in 2 Wochen kommt die Glocke dann hoffentlich nicht zum Einsatz, ja, aber da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, ich bin da gefährdeter als du.
Aber macht ja nur Spaß, wenn man dann auch vielleicht einen Heiermann jeweils reinwerfen muss, wenn die Glocke betätigt wird und dann kann man…
Jahresende, guter Zweck, der Klassiker, ja.
Oder 2-3 Mal im Jahr, wer weiß.
Ich glaube, ich werde das Schweinchen häufiger und stärker füllen müssen als du. Gut. Pass auf, Bernd, wir haben noch ein Thema, worüber ich noch sprechen möchte, was eigentlich eher so im Verborgenen schlummert und wo man kennt das manchmal, eigentlich liegt es eine ganze Weile schon offen vor einem, aber man realisiert es eigentlich gar nicht so richtig, dass das Thema eine ziemliche Wucht hat.
Es geht ums Fintech-Thema dieser Woche.
Ja, Fintech kann man es ja schon kaum noch nennen, aber es ist eine Vermutung.
Trade Republic.
Ja, Trade Republic ist ja ein Akteur, der einfach auch immer interessant ist und ich fand, es gibt eine sehr interessante Miniatur bei Trade Republic. Die haben eine Pressemitteilung rausgegeben in dieser Woche für den spanischen Markt. Da haben sie schon 2 Millionen Kunden und wollen auf 3 Millionen in diesem Jahr, also ein stark wachsender Markt. Und dort bietet Trade Republic nicht nur aktive Fonds an seit letztem Jahr und hat die Palette jetzt nochmal deutlich erweitert, sondern fordert auch Aktivkundinnen und Kunden auf, doch die Fonds aus anderen Depots zu Trade Republic zu schaufeln. Und es hat zwar in Spanien einen steuerlichen Hintergrund. Aktive Fonds sind da steuerlich privilegiert. Die sind da weitaus wichtiger für das Geschäftsmodell. Aber das erinnert einen ja daran, dass Trade Republic genau in der Hinsicht in Deutschland noch kein Vollsortimenter ist im Depotgeschäft. Die haben sehr viele First-Timer als Kunden und man kann handelbare Aktien und ETFs zwar zu Trade Republic transferieren, aber keine ganzen Depots, in denen auch aktive Fonds liegen. Ich frage mal ganz blöd, hast du es gewusst oder hast du mal drüber nachgedacht?
Nein, habe ich nicht. Ich habe es bei dir mit großem Interesse gelesen.
Hat man einfach nicht so präsent. So, und die Use Cases, die gäbe es ja massenhaft. Viele haben das vielleicht doch als Zweit- oder Drittdepot zum Reinschnuppern oder wenn ihnen ihr alter Anbieter auf den Keks geht oder zu teuer wird, erwägt man vielleicht rüberschaufeln oder, klassischer Fall, eine Erbschaft. Irgendwo, man erbt was, hat einen Erbfall, hat aber vielleicht schon ein Depot bei Trade Republic. Da habe ich die Frage, liquidiere ich das, führe ich das teuer weiter bei dem alten Anbieter oder transferiere ich das? So. Und betriebswirtschaftlich ist es hochspannend, weil die aktiven Fonds kehren wiederkehrende Bestandsprovisionen aus. Ist deswegen auch hoch incentiviert. Also für Depotüberträge zahlen ja die alten Banken richtig gutes Geld. Und ja, es mag das Steuerthema zwar eine spanische Spezialität sein und Trade Republic sowohl im On als im Off haben sie auch klar gemacht, nee, das steht nicht auf der Agenda in Deutschland. Ich bin mir aber relativ sicher, irgendwann in einem Jahr, in zwei Jahren, vielleicht in drei, ich weiß es nicht, wird sich das Thema auch in Deutschland stellen. Die Lizenz dafür haben sie. Spanien operiert als Zweigniederlassung der Trade Republic Bank in Deutschland und ganz offenbar, sonst könnten sie es ja in Spanien nicht machen, die Infrastruktur, die ganze Abwicklung, Wiederanlage, Steuerdaten, whatsoever, so. Und man traut sich zu und baut es da sogar aus. Und wenn das in Deutschland kommt, dann macht man nicht nur viel Geschäft mit First-Timern, die da Geld hinschaufeln, mit dem man schon einen dreistelligen Milliardenbetrag an Assets zusammenbekommen hat, 150, 180, wo auch immer sie jetzt mittlerweile stehen, sondern dann kommen vielleicht auch die lecker verprovisionierten Bestände an Publikumsfonds ins Rutschen. Und der Markt ist immer noch 2,5-mal größer als der ETF-Markt in Deutschland. Und die haben schon ein Problem mit Nettoflows, die aktiven Publikumsfonds. Und da kommt vielleicht auch noch ein Transferthema dazu. Den Vorgesellschaften ist es egal, aber den Verwahrstellen glaube ich nicht, den Primärbanken. Lange gelabert, aber Gedanke. Ich habe ihn auch mal challengen lassen von anderen Akteuren, Investoren, und sagten, ja, ist ein spannendes Feld. Ja.
Hat eine große strategische Dimension und Strategie kann Trade Republic ja eigentlich. Ja. Und ich frage mich, woher dieses Dementi kommt von Trade Republic, also was dahinter steht. Ne? Wir sind ja beide schon eine Weile dabei und was ist da der Grund? Will man ein bisschen Ball flach halten und weiß, dass man es schon plant? Oder ist es ein echtes Dementi, was total glaubwürdig ist?
Habe ich eine Vermutung. Ich glaube, die haben natürlich einen klaren Produktfahrplan. Ja? Die wissen, was sie als nächstes ausrollen. Vor einem Jahr war es Private Equity, natürlich auch schon ein Schritt in die verprovisionierten Bestände. Und die haben einen klaren Produktfahrplan und da wollen sie sich nicht reinquatschen lassen. Der differenziert sich wahrscheinlich von Land zu Land. In Frankreich haben sie übrigens auch lokale Produkte ausgerollt. Auch da gibt es auch ein subventioniertes Altersvorsorgedepot und so ein Livret A. Also die machen Land für Land, Schritt für Schritt haben sie ihre Pläne nach und nach. In Deutschland waren sie jetzt mit dem Service unterwegs vor einiger Zeit. Und da möchten sie sich, glaube ich, nicht von außen reinquatschen lassen oder das aufbringen lassen, was als nächstes kommt. Weil sobald mal die Idee aufkommt, haben sie, glaube ich, auch ein paar Anrufe, so nach dem Motto, bieten sie das übrigens an und wann kommt das? Und dann werden sie vielleicht auf die Lücken gewahr. Ich glaube, da wollen sie einfach die Kontrolle auch über den Produktfahrplan behalten. Ja. Aber wäre ich verwahre an anderen Stellen mit viel, es ist, würde ich sagen, noch bin ich da in einer relativ komfortablen Situation, die sich aber irgendwann ändern wird. Und wenn dann die Kampagne kommt, zu sagen, wirklich, jetzt tut mal alles, was ihr habt, zu uns, da bin ich gespannt. Das wird ein sehr interessanter, Wie sagt man im Denglisch, von mir selbst verhassten Denglisch, ein Inflection Point, glaube ich. Für das Thema. Da gibt es bestimmt ein gutes deutsches Wort für, oder?
Kipppunkt,
okay. Falls man das überhaupt noch sagen kann, der Akteur ist ja schon groß. Ja.
Apropos Kontrolle über den Zeitplan halten, das hatten wir ja auch zur Wochenmitte mit dem Bankhaus Metzler, ne? Die Marken-Relaunch lanciert haben. Und Mittwoch am frühen Abend morgens hatte François Metzler noch einen Auftritt auf dem Bankgipfel des Handelsplatz. Ja. Und am späten Nachmittag tauchten dann in der FAZ ein Gespräch mit ihm auf und zeitgleich, beziehungsweise kurz darauf, in der Börsenzeitung mit Vorstandssprecher Gerhard Wiesheu über das neue Logo, ne?
Ja.
Blau ist out, grün ist in.
Mit dem Herausgeber auch, das große Doppelinterview. Das ist natürlich der klassische Access-Journalism. Ja, bevor wir die Pressemitteilung versenden, gehen wir mal zu den Vertrauensmedien und machen den ganz großen Aufschlag. Aber ist ja den Leuten da ungenommen, sozusagen, wie sie ihre Kommunikation machen. Ne?
Absolut, nee, wir hatten ja mittags, machte das ja schon nachmittags die Runde, dass da eingeladen wurde in den Deutsche Bank Park, wobei
ich Waldstadion, Deutsche Bank Park heißt.
Ich sage immer
Commerzbank Arena.
Eigentlich sage ich immer Waldstadion schon seit 50 Jahren, aber in dem Fall sage ich jetzt Deutsche Bank Park, weil in der Einladung war vom Stadion der Frankfurter Eintracht die Rede, weil es natürlich schon gewisse Pikanterie hat, wenn du dann als Bankhaus Metzler in Deutsche Bank Park gehst und da gab es halt Einstimmungsveranstaltungen und die Namen der Mitarbeiter liefen dann am Band im Stadion rum, war bestimmt sehr stimmungsvoll und das war wohl der Kickoff, um die Marke zu renovieren und neuen Auftritt zu pflegen. Mal gucken, ob es den Erträgen hilft. Ne? Zuletzt waren es 89% Aufwandsquote. Ziel ist 80 im Jahr 28. Gucken wir mal.
Wird natürlich so auch nicht sehen können, wenn so eine Manöver letztendlich, zumindest auf kurze Sicht. Aber nun gut, war eine ganze Menge Stoff, auch medial für überschaubare Inhalte. Aber gut.
Ja, das ist, finde ich, die absolut spannende Frage.
Das, und das ist der Neid der Besitzlosen bei uns, Bernd, weil wir das nicht vorab bekommen haben, weil wir da nicht im Umlauf sind.
Nein, wir konzentrieren uns ja auf nackte Zahlen. Aber ich finde das schon spannend und das ist letztlich auch eine hypothetische Frage. Was bringt so ein Logowechsel? Ne? Also wie misst man das, ob das jetzt einen Euro Zusatzertrag gebracht hat, ja oder nein, und wie stellen wir uns gegen die Kosten? Ja,
du weißt doch, wie das schwer zu messen. Wie Sportsponsoring, du beauftragst da einfach jemand mit einer Marktforschung und die liefert dir dann das gewünschte Ergebnis, dass das eine ganz tolle Idee gewesen ist, den Verein zu sponsern oder Redesign oder sonst was. Und wenn es nicht die gewünschten Ergebnisse, wandert die Studie ganz schnell in die Schublade letztendlich.
Ja. Das sind ja Gutachten, deswegen muss man auch gutachten, wer die schreibt.
Ich weiß jetzt nicht, wie es hier läuft, aber so höre ich das jedenfalls relativ häufig von anderen Akteuren in dem Zusammenhang, ja.
Ja,
Stefan, Logowechsel. Wir haben ja lange gebraucht, bis wir die ING Deutschland auch mal ING Deutschland nennen. Die haben wir ja auch lange Ing Diba genannt, obwohl der Name auch gar nicht mehr so richtig zieht. Vielleicht sind wir die Letzten, die über solche Sachen lästern sollten.
So haben wir das mit dem gebotenen Ernst und der Seriosität auch heute wieder zu Ende gebracht hier.
Okay, super. In 2 Wochen dann mit Jochen gucke ich, ob ich die digital einführe. Da nehmen wir oft remote auf, aber in 2 Wochen dann mit Glocke Bernd. Hättet ihr heute geläutet? Altersvorsorgedepot rennen, da hätte sie eigentlich läuten sollen. Der ist ja, glaube ich, zum 3. oder 4. Mal hier schon gekommen.
Ja, dass das jeder macht, dass das ein großes Thema ist.
Ja, aber trau dich dann auch ruhig, wenn wir die Glocken hier haben, ne? Nicht, dass du da verschämt bist.
Gut. Das ist gut. Wir müssen noch einen fiesen Ton aus. Ich glaube, ich nehme mein Mobile-Telefon.
Genau. Super, Bernd, ich sag dir vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Tschüss.
Ciao. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com